happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Und herzlich willkommen zu einer neuen Scherbs-Folge hier am Montagnachmittag. Dürfen wir ja sagen, wann wir aufzeichnen. Bei strahlenblauem Himmel, ca. 30 Grad hier in Garmisch. Und ich glaube, jedem, dem wir jetzt erzählen würden, dass wir gerade eine neue Wintersport-Podcast-Folge aufzeichnen, ich glaube, der wird uns einen Vogel zeigen. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir heute nicht wieder was sehr, sehr Cooles geplant hätten. Mein Name ist Corinna Horn und heute mal wieder nicht in Persona, sondern mir zugeschaltet. Aus München ist mein Kollege Moritz Batscheider.
Hallo.
Und aus Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Hallo.
Und heute für unsere zweite Sommer-Podcast-Folge haben wir uns natürlich was Cooles überlegt. Und ich glaube, jeder, der den Folgentitel eh schon gelesen hat, weiß, wen wir heute zu Gast haben. Und es freut mich echt riesig, dass er sich heute für uns die Zeit genommen hat. Hallo Alex Schmid.
Hi und danke.
Ich habe natürlich jetzt ein bisschen Instagram gestalkt die letzten Tage und habe gesehen, dass du am Wochenende noch Timmelsjoch geradelt bist. Erzähl mal, wie war's? Wie geht's dir? Wie war der Lehrgang auch?
Ja, danke. Letzte Woche hat die Conny Lehrgang, zuerst in Hintermoos. Und ein paar Kumpels von mir sind von daheim so eine kleine Alpenüberquerung nochmal angeradelt. Und ja, am Freitag bin ich dann nach meinem Conny-Lehrgang eben mit dazu gestoßen, bin ich nach Imsch gefahren, hat man mich dahin gebracht und dann bin ich am Samstag noch Timmelsjoch bis nach Meran geradelt. Und ja, war mega cool, weil ich wollte immer schon mal Timmelsjoch radeln und gerade ja, mit der Gruppe, wo ich unterwegs war echt mega cool.
Ich wollte gerade schon nachfragen, wie man auf die wahnsinnige Idee kommt, nach einem Conny-Lehrgang sich noch da hochzuprügeln.
Ja, das... Ja, das ist ja witzig. Man hat eigentlich extra wegen mir einen Termin ausgemacht, ein Wochenende. Und ich habe eben gemeint, dass ich genau an dem Wochenende dann daheim bin. Und dann hat man es fast fixiert und ja, zwei Wochen davor hat man uns dann noch Conny-Lehrgang mit Nein gedrückt. Und ja, darum habe ich dann auch meinen Trainer nachgefragt, ob ich trotzdem dann noch irgendwie mit nachkommen könnte und mit einsteigen könnte. Und dann hat man drum meinen Conny-Plan eben so ein bisschen danach gerichtet, dass ich dann wirklich die letzte Etappe noch mitradeln konnte.
Also bist du jetzt, und wir besprechen mit Sicherheit in dieser Folge noch über den vergangenen Winter, jetzt der große Star, nachdem man sich dann richtet.
Der große Star? Naja, weiß nicht.
Die ersten Allüren. Legt euren Conny-Lehrgang bitte so, wie es mir reinpasst. Nein, Schwein.
Ja, genau.
Extra-Training war das.
Zusatztraining.
Kann man auch mal machen. Aber erzähl mal sonst, wie ist für dich? Wir haben es ja schon mal betont, wir wurden schon viel konfrontiert mit, hey, was ist eigentlich los mit euch? Jetzt muss man im Sommer jetzt auch noch über Wintersport sprechen. Wie geht's dir soweit? Wie läuft der Sommer sonst abseits von Conti-Lehrgängen und privaten Conti-Lehrgängen?
Ja, also aktuell geht's mir sehr gut. Und heuer ist wirklich das erste Mal, dass wir ein bisschen länger Zeit haben, uns im Kraftbereich Conti-Lehrgang irgendwie Zeit haben aufzubauen, weil wir ziemlich spät dann auf Schnee gehen. Wir haben ausgemacht, dass wir bis Ende April eben nur Skifahren, Skitests machen und dann 2,5 Monate so einen Block reinhaut, dass man wirklich ja, Zeit zum Kraftaufbau hernimmt, dass man dann echt ein bisschen später wie gewohnt, wie die letzten Jahre dann auf Schnee geht. Drum ja, habe ich jetzt auch mir die Zeit genommen, dass ich das von Ruhe an eigentlich gut aufbaue, dass ich meinen Körper wieder in die Sommerphase dass es einfach wieder gewohnt wird und dass man dann innerhalb von der nächsten Zeit auch wirklich die Ziele, was wir im Sommer haben, auch wirklich erreichen kann.
Aber ist jetzt, sagen wir mal, Olympia speziell der Grund, warum ihr euch jetzt genau diesen Sommer ein bisschen länger Zeit lasst?
Eigentlich wollten wir das letztes Jahr auch schon machen, aber Corona-bedingt hat man ja da keine Möglichkeiten mehr gehabt. Letztes Jahr war es dann eben so, dass es sehr, sehr gute Verhältnisse gehabt hat im April, Mai, wo wir uns echt ein bisschen in den Arsch bissen haben. Und heuer war es dann auch wieder so ein schneereicher Winter, super Bedingungen im Frühjahr, wo man eigentlich wirklich im Sommer jetzt nicht immer vorfindet, weil auf dem Gletscher bei 30 Grad ja, muss man echt Glück haben, dass dann der Schnee dann gefriert und dass man dann sehr gute Bedingungen vorfinden können. Darum haben wir das dann so ausgemacht, dass wir länger in der Saison, nach der anstrengenden Saison einfach länger fahren. Aber da haben wir wirklich, wir waren nur in Form, wir waren nur topfit und mussten dann nicht nach im Sommer dann wieder unsere Form aufbauen, sondern konnten so dann echt optimal uns mit dem neuen Material beschäftigen. Und jetzt konnten wir Ruhe in Sommerpause, dass wir echt für den nächsten Winter dann wieder gerüstet sind.
Und jetzt längerer Block, Conditraining, heißt ja vielleicht auch mehr Zeit sonst mal irgendwie zum Abzuschalten. Und das ist ein Sommermodus erwähnt. Was heißt denn Sommermodus? Was macht man eigentlich in Fischen so im Sommer? Ich weiß es gar nicht so genau.
Sonnen. Sommermodus, weil man echt sehr, sehr viel unterwegs ist und gerade im Winter. Und dann ist man echt froh, dass man mal ein bisschen länger Zeit hat, daheim zu sein, dass man die Freizeit ein bisschen so gestalten kann, dass man dann auch wieder ein paar Freunde trifft und dass man einfach was anderes macht und allein vom Kopf her schon, dass man nicht immer an Skifahren denken muss, sondern das Gefühl haben, daheim zu sein, einfach zum Trainieren und wenn man Lust hat, einfach mit anderen mal zum Radeln gehen, als immer im Hinterkopf zu haben, jetzt muss ich wieder auf Lehrgang und jetzt muss ich die Einheit abspulen, dass man einfach ein bisschen für sich selber dann auch noch Zeit ausnehmen kann. Und das ist für mich dann eigentlich die Sommerpause. Na, nicht direkt, aber
der Sommermodus.
Der Sommermodus, danke.
Dann tut es uns ja vielleicht fast ein bisschen leid, dass du jetzt wegen uns wieder an Skifahren denken musst. Sorry dafür.
Wir sprechen ja momentan nur über Conditraining.
Das stimmt. Aber eine Sache, bevor es zum Skifahren geht, kann man vielleicht auch noch klären, weil an mich ist schon herangetragen worden, dass wir ein bisschen aufdröseln müssen, diese ganze Allgäu-Fixierung. Da muss man zum einen natürlich sagen, wir hatten sehr viele Athletinnen und Athleten aus dem Allgäu, da kommen halt auch sehr viele gute Athletinnen und Athleten her. Wie kommt ihr zwei denn eigentlich zueinander, Finzi? Magst du das vielleicht mal kurz einladen, weil du schon im Winter meinst, hey, der Alex, das ist gar kein Problem, ich weiß gar nicht, ob er dich überhaupt gefragt hat, aber das ist jederzeit, können wir das machen.
Nee, so habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, der Alex, der gibt einfach mega gerne Interviews, deswegen habe ich mir gedacht, den kann ich auf jeden Fall fragen. Wir kennen uns natürlich durch die geografische Nähe von Oberstdorf und Fischen und deswegen kennt man sich halt. Und ja, ist das, dass der Alex einfach ein richtig netter Typ ist, habe ich gewusst, der lehnt das sicher nicht ab. Deswegen waren wir da relativ sicher.
Kann ich nur zurückgeben.
Sehr gut.
Aber Interviews sind nicht so dein Ding, weil du gerade so vehement den Kopf geschüttelt hast.
Ja, das war mein erstes Argument, wo er mich gefragt hat, ob ich Bock drauf hätte, Podcast zu machen. Da habe ich bloß gleich gesagt, oh weh, Interviews sind nicht so nicht meine Stärken, aber ja, ist einfach was anderes. Gehört dazu im Sport, aber dafür mache ich es ja nicht.
Das stimmt, aber dazu, ich weiß nicht, wie viel du liest, was über dich geschrieben wird in Zeitungen etc., aber dazu habe ich ein sehr witziges Zitat gefunden in der SZ, und zwar steht da, der 26-Jährige nimmt Fragen stets aufmerksam entgegen, wie ein Botaniker, der im Urwald eine noch unbekannte Gewächssorte beäugt, dann setzt er meist ähnlich behutsam eine Antwort ab. Vor großen Rennen ist er für gewöhnlich ganz zuversichtlich, danach in der Regel ganz zufrieden. Mit Botanik hast du nichts zu tun.
Ich habe mich jetzt nicht öffentlich geäußert bis jetzt. Ne?
Vielleicht, wir kommen ja nicht ganz ums Skifahren herum, müssen wir ja sagen. Und Coco, wollen wir vielleicht doch mal auf den vergangenen Winter schauen, der ja doch unter ganz vielen Gesichtspunkten besonders war. Und du hast da dich etwas nochmal eingearbeitet, hast es über dich gebracht bei der Hitze. Dich nochmal, zumindest vom Kopf her, in den Schnee zu werfen.
Ja, ganz genau. Ich habe mich gestern eigentlich nochmal sehr viel eingelesen. Ich habe auch noch super viele Interviews von dir angeschaut und bin dann natürlich vor allem bei der WM hängen geblieben, weil ja die WM für dich so ein paar Tage waren, die vielleicht nicht so glücklich gelaufen sind, wie du es dir erhofft hast. Ich habe dann auch noch ein Interview angeschaut, wo du eigentlich nach dem Riesenslalom, wo du ausgeschieden bist, dann irgendwie da stehst und gar nicht so richtig weißt, was du eigentlich sagen sollst, vielleicht auch selbst irgendwie noch ein bisschen geschockt bist, was da jetzt so die letzten Tage passiert ist. Wie siehst du das jetzt so im Nachhinein? Wie hast du die Tage der WM jetzt im Nachhinein so erlebt?
Ja, die WM, die war für mich eine richtige Achterbahn, emotional gesehen. Ja, ich habe echt ein paar Tage gebraucht, damit ich mich da wirklich wieder mal fasse, weil es hat mich, glaube ich, schon ein bisschen runterzogen. Aber andererseits waren auch Highlights dabei, wo ich von vornherein einfach nie wirklich dran glaubt hätte. Also ich bin echt ohne Erwartungen neige und habe mir gedacht, ja, du bist gerade fit drauf oder gut drauf und ja, du kannst einfach nur deine Leistung geben. Und das wollte ich auch machen, dass ich mein Bestmögliches dann am Tag X dann abrufen kann. Und ich glaube, über meine Leistung, da brauche ich überhaupt mich nie verstecken. Das war echt sehr stark, weil ich da auch für mich persönlich am Höhepunkt eigentlich angelangt war. Aber dass halt dann teilweise so ein paar Pech-Situationen dabei waren, war dann schon ein bisschen hart, weil klar, man rechnet nicht damit, aber wenn man dann nach dem Rennen so ein bisschen drüber nachdenkt, was wäre wenn, dann ist es schon sehr hart gewesen für mich.
Ist das...
Ich fand, das war so irgendwie die ganze WM. Also du warst schon viel, klar am Anfang waren gleich die Medaillen im Speed da, aber dann haben sie, hat das Fernsehen und so, die haben schon einen Fokus auf die gelegt, so ungefähr der Medaillenkandidat, obwohl jetzt, ja, also klar, du warst schon richtig gut letzte Saison und es hätte ja wahrscheinlich jeder zutraut, aber das ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt eine Medaille sein müssen hat, also das war ja eh schon außergewöhnlich, dass jemand mal so weit vorfährt, jetzt wieder im Riesen.
Ja, und das war trotzdem ein Riesenhighlight anzuschauen. Also wir können vielleicht dazu noch sagen, ich erinnere mich, wir haben, glaube ich, eine Aufnahme noch verzögert, weil wir alle noch parallel dir zuschauen mussten bei der WM.
Ja, danke.
War ja trotzdem gar nichts anzuschauen. Aber was mich interessiert, weil du sagst, man rechnet dich mit Fehlern, und das wollte ich eigentlich schon länger mal, ich habe es wieder vergessen zwischendurch, an Skifahrer fragen, gerade weil es ja so, wie sagst du, man rechnet damit, es kann sehr schnell gehen. Ist das was, womit du dich wirklich bewusst auseinandersetzt, im Sinne von so, okay, ich mache so ein gewisses Mentaltraining oder so und bereite mich auf gewisse Situationen vor, oder ist es besser, man denkt gar nicht drüber nach, oder ist es vielleicht schlecht, weil wenn man gar nicht drüber nachdenkt, dann passiert was, dann fällt man vielleicht vom Kopf her ins noch tiefere Loch. Was ist da so dein Gedanke dazu?
Ja, ich finde, die Mischung macht's. Also beides. Man macht natürlich mental was, bereitet sich jedes Mal vor, aber für mich persönlich kommt es dann auch immer auf den Tag X dann drauf an, weil da spielen so viele Faktoren an einem Renntag mit Wohlbefinden, Renncharakter, Schneebeschaffenheit. Und im Weltcup, da zählt nur eins, da muss man wirklich immer Gas geben, weil wenn man einfach nur runterwedelt, dann ja, dann wird man sofort mal durchgereicht. Und die Erfahrung habe ich da teilweise auch schon mitmachen müssen, dürfen, dass man wirklich immer wieder an sein Limit geht und damit muss man natürlich dann klarkommen. Dafür trainiert man dann auch immer wieder, dass man auch im Training mal an sein Limit hingeht und dann gewisse Situationen im Vorfeld eigentlich schon versucht, die Fehler zu vermeiden, überhaupt Fehler zu machen. Und ja, ich finde, es gibt sehr wenig Läufer, die immer perfekte Läufe haben. Wenn man nicht ans Limit geht, dann macht man auch keine Fehler und dann ist man auch nicht schneller. Und meine Devise ist lieber, ja, immer aktiv zu bleiben, immer Druck zu geben und wenn Fehler auftreten, so schnell wie möglich versuchen zu lösen.
Das ist so ein Ding, was ich krass bei dir finde, weil ich kenne ja jetzt auch schon ein bisschen und du bist ja eher einfach so ein ruhigerer Typ. Also, und dann, wenn man so denkt, wenn ich mir jetzt vorgestellt hätte, wie du fährst, ohne dass ich es wüsste, dann hätte ich vielleicht gedacht, okay, das ist jetzt nicht so nicht so aggressiv und halt, weil gefühlt, wenn du dann am Start bist und dann geht's los, dann ist es wirklich so, wie du sagst, aktiv bleiben und einfach immer Vollgas und das ist ja das, wieso es so gut ausschaut und aber das hätte ich irgendwie einfach nicht so erwartet, sagen wir mal so.
Ja, es ist auch vieles materialabhängig, sage ich jetzt mal, weil ja, es gibt verschiedene Ski, verschiedene Setups, wo dann auch sehr giftig sind und gerade WM bin ich jetzt nicht reingegangen und habe gesagt, so jetzt zerstöre ich die Welt, ich riskiere jetzt alles, entweder geht's auf oder nicht. Das ist echt ein bisschen, es kommt ein bisschen falsch rüber oder anders rüber. Ich habe ein sehr gutes Setup gehabt, was ich schauen muss, dass ich wirklich hinterher komme. Und das macht es auch wieder aus, wie, ja, was ich vorhin angesprochen habe mit den verschiedenen Faktoren. Ja, wenn man was unter den Füßen hat, wo man wirklich, wo auch Fehler verzeihender ist, dann ist man meistens nicht so schnell. Oder es gibt auch Ski, wo es halt richtig anschieben, je nachdem, ob es flach ist, ob es steil ist, dann muss man halt da immer ein bisschen schauen. Und dann kommt die eigene Aktivität halt mit dazu. Aber ich versuche trotzdem immer, die Mischung zu finden.
Aber du scheinst ja über diese Saison, es war ja alles in allem eine, also weiß nicht, wie du es selber siehst, korrigiere mich gerne, aber jetzt von außen betrachtet eigentlich so eine sehr gute Saison für dich, auch in dem Pool vorne mit drin, der Top 15, wenn es um die Startnummern geht. Und da finde ich mal gerade schon, es sieht auch so schön aus, dein Skifahren. Und auch dazu habe ich ein Zitat gefunden, und zwar, er wirkt so langsam, weil er so schnell ist. Für alle, die vielleicht nicht ganz so tief drin sind, kannst du das vielleicht erklären, warum man vielleicht langsam wirkt, obwohl man wirklich schnell ist?
Ja, das habe ich auch gelesen. so wie es der Finzi eigentlich auch sagt, eigentlich, ich bin vom Typ her einfach ein bisschen ruhigerer und so auch vom Fahrstil her, dass ich schaue, dass ich einfach immer die Spannung halt und so unscheinbar schnell Skifahre. Eigentlich sagen wir Deutschen, unser Ziel ist, dass wir ökonomisch schnell Skifahren können und darauf arbeiten wir auch, darauf arbeiten wir hin, und jeder hat so seine eigene Fahrtechnik, seinen eigenen Fahrstil, und bei mir ist es wirklich so tatsächlich, dass es teilweise ausschaut, als wäre ich, als würde ich bloß runterfahren, aber das sind die verschiedenen Techniken, und ich möchte jetzt meine Technik auch nicht wirklich umstellen, weil Erfolg gibt mir teilweise recht, und manchmal können die vielleicht nur ein bisschen aktiver sein von außen her, aber nee. Um auf den Punkt zu kommen, das ist einfach mein Fahrstil, und ja, ich versuche.
Solange es schneller ist, muss man ja auch nichts ändern, also.
Nee. Und so teilweise schaut es unscheinbar aus, aber bin sehr zufrieden, wenn der Speed da ist, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass es auch der richtige Weg ist.
Wie lange braucht man eigentlich, um so seinen Fahrstil zu finden, um vielleicht auch längerfristig sagen zu können, okay, so, wenn ich so auf dem Ski stehe und so runterfahren kann, dann fühle ich mich wohl und in gewisser Weise funktioniert es auch.
Ja, eigentlich lernt man das von klein auf schon. Da kristallisiert sich schon einiges raus. Es kommt aber darauf an, wie der Körperbau ist und wie man beieinander die Größeren, da schaut es meistens ein bisschen stachseliger aus, und die Kleinen, die haben immer eigentlich von außen gesehen schöne Technik. Ich glaube, irgendwann mal ist die Fahrtechnik von allgemein die Technik ausgereift, dass man dann nicht mehr viel verändern kann. Ich schätze mal Anfang 20 rum. Da braucht man nur mal viel anfangen, die Technik umzustellen. Und ja, dann muss man sich halt selber auch treu bleiben. Und die Trainer, die geben einem immer Tipps, aber letztendlich sind wir diejenigen, was Skifahren und was dann fühlen, was wir dann auch aufnehmen werden können. Und sein Ding dann immer durchziehen. Das ist eigentlich für mich persönlich immer wichtig, dass ich mit 1:1 das umsetzen kann, was dann der Trainer auch sagt, und ich aber auch die Vorstellung habe, dass es dann auch zu mir passt und dass es mir helfen kann, sicher, stabil und dann auch schnell zu sein.
Du hast jetzt vorhin schon das Thema Material angesprochen, und ich glaube, die Materialdebatte ist auch unendlich, genauso wie die Sicherheitsdebatte. Aber gerade, wo es mir jetzt besonders aufgefallen ist, war in Adelboden Anfang des Jahres, wo Lukas Braten und Tommy Ford heftig gestürzt sind und auch Henrik Kristoffersen sich sehr, sehr kritisch dazu geäußert hat und meinte, dass man den Riesentorlauf eigentlich umbenennen kann. Der Riesentorlauf ist zum Super-G geworden und der Super-G zur Abfahrt. Und das halt einfach die Stürze hätten vermieden werden können durch zum Beispiel eine andere Kurssetzung. Wie nimmst du diese Dauerdebatten wahr?
Ja, letztendlich am Tag X oder in Adelboden selber, da konnte ich mir jetzt noch nicht so wirklich, oder sage ich, beschäftige ich mich jetzt nicht, weil der Kurs steht, wir besichtigen ja extra von vornherein und wir können jeder von vornherein unseren Plan machen, wie wir jetzt da fahren. Aber letztendlich ist es schon so gewesen, dass es sehr, sehr schneller Riesenslalom war, teilweise auch sehr direkt, und gerade im Zielhang, wenn man dann wirklich dann auch Fahrt aufnimmt und nach so einer langen Strecke der ein oder andere auch relativ blau ist und nicht mehr so die Kontrolle dann über den Ski hat. Aber Adelboden oder allgemein die Weltcuprennen im Riesen, die sind sehr, sehr lang und man kann eigentlich teilweise nicht mehr viel mehr Tore reinstecken. Es kommt halt darauf an, wie viel Rhythmuswechsel oder wie drehend dann die Läufe sind, das hätte man auf jeden Fall machen können, aber viel mehr Tore konnte man eigentlich gar nicht mehr reinstecken. Drum, ja, ist es so ein bisschen zweigeteilt. Christoffersen hat auf jeden Fall recht gehabt, aber dafür gibt es eine Besichtigung und wenn der Lauf so steht, dann braucht man sich nicht davor groß äußern, aber die Verletzungsgefahr steht natürlich dann auch ein bisschen im Vordergrund, weil es mir Athleten dann einfach, ja, das so hinnehmen müssen und das fahren müssen. Die Trainer stecken es und wir sind diejenigen, die, ja, die Leistung bringen müssen. Und an dem Tag war es dann schon sehr, sehr traurig für die zwei, die sich dann wirklich verletzt haben im Ziel lang. Das spricht nicht ganz so für die Kurssetzung und für den Sport.
Aber jetzt der Adelboden ein Beispiel und diese Aussage von Christoffersen war schon ziemlich hart und klang so, als wäre das, als würde ihn das strukturell stören, als wäre das insgesamt ein Problem. Wie geht's dir da damit so? Ist es für dich auch so ein Muster, dass es einfach insgesamt schneller wird oder taugt es dir vielleicht auch so?
Ja, in Adelboden war die Piste dann auch recht eisig, dass man allgemein vom Grundspeed her schon ziemlich schnell war. Und das nächste Problem war, dass halt zwei Riesenslalom hintereinander waren und ein Slalom dann nur danach. Und das geht halt schon ziemlich auf die Substanz. Heuer war es halt so Corona-bedingt, dass man, glaube ich, dreimal an einem Ort zwei Riesenslaloms hintereinander fährt. Und das ist dann schon sehr anstrengend. Und ja, das kam halt uns dann mit der Kurssetzung eigentlich entgegen, weil das ein bisschen kraftsparender wäre. Aber ja, gerade mir Deutschen, wir trainieren nicht so schnelle Läufe. Und der Christoffersen ist ja natürlich auch technisch orientiert und jeder weiß, dass der Christoffersen drehende, enge Läufe bevorzugt und darum hat er sich da schon sehr öffentlich weit aus dem Fenster lehnen, ja, wollen, dass man da irgendeinen Punkt setzt.
Aber was bevorzugst du?
Aber wie geht's dir?
Also mir persönlich, ja, ich mag es auch eher technisch. Technisch drehend. Nicht ganz, weiß ich nicht, so schnell, aber vom Grundspeed einfach so, dass man wirklich alles unter Kontrolle hat. Und wir trainieren auch oft schwer und ja, darum wird es mir auch mehr entgegenkommen. Also alle Weltcuprennen sind gut technisch orientiert und Adelboden ist eigentlich bloß der letzte Hang, was relativ steil ist.
Also ist generell so, dass du eher der Meinung bist, dass es so passt. Also nicht, dass man jetzt sagen müsste, ja, man muss jetzt alle Rennen entschärfen oder man muss generell schauen, dass man langsamer fährt im Riesen.
Das hat man alles schon wegen Verletzungsgefahr mit den Skiradien das Thema schon aufgegriffen. Aber jetzt aktuell denke ich, dass es vielleicht ein bisschen kürzer auch tun würde, ein bisschen kürzer und dafür ein bisschen anspruchsvoller von der Kurssetzung her. Also, dass man Tempo rausnimmt, ja. Weil auch im Speedbereich macht man jetzt momentan mit der Flurgeschichte. Soll man jetzt Flur wachsen oder nicht? Und dass man jetzt noch nicht auf den grünen Zweig kommen, weil es schwierig ist. Ja, dass man da auch Tempo rausnimmt. Und ein Riesenslalom, ja. Also, bin ich eigentlich auch Christoffersens Seite, aber so öffentlich Wahrheiten.
Aber zu der Flurgeschichte ganz kurz, weil ich meine, ich habe letztens das gelesen, war es nächstes oder übernächstes Jahr, wo es dann endgültig verboten sein soll?
Also im Langlaufbereich wird das ja schon länger diskutiert und das ist ja ein ganz kompliziertes Thema, da muss man, glaube ich, mal eine extra Folge machen. aber das ist ja so eine EU-Richtlinie im Endeffekt und das Flur an sich ist ja gar nicht so schädlich, sondern es gibt irgendwie ein spezielles Flur, das eben verboten werden sollte, weil es anscheinend umweltschädlich ist, aber die ganzen Skifirmen und die Wachsfirmen, die sind eigentlich gar nicht so darauf eingestellt, dass man das dann wirklich verbietet, weil das, was man sonst dann hätte, ist wahrscheinlich auch nicht viel besser für die Umwelt und deswegen wird das, glaube ich, immer wieder jetzt Jahr für Jahr immer wieder verlängert und verschoben. Man sagt, ja, man bemüht sich schon darum, dass man das mal machen könnte, aber eigentlich wird es einfach noch ein paar Jahre dauern.
Ja, es gibt zwei große Probleme, glaube ich. Zum einen ist es noch nicht ganz hundertprozentig nachweisbar, ob der Belag jetzt Flur drin hat oder nicht. Also man hat schon was entwickelt für die Alpinen, aber heuer haben sich die Messwerte einfach komplett gestreut. Jede Messung hat irgendwas anderes angezeigt. Und das will man jetzt die nächste Saison einfach nochmal mit einbauen. Die Messmethoden einfach durchführen, ohne dass man einfach gewisse Ausgangswerte hat. Ja, und zum anderen, dass die neuen Wachsmethoden vielleicht viel Schwermetalle drin haben, was natürlich noch umweltschädlicher sei als das früher.
Aber jetzt, wo ich nur kurz hinaus wollte, weil, wie gesagt, das ist ein sehr, sehr abstraktes, ein sehr großes Thema, wo man vielleicht eine ganz eigene Diskussion zu mal machen könnte. Aber eben gerade, weil es so abstrakt ist und gerade halt auch für viele Leute, die nicht jeden Tag dreimal Ski wachsen, jetzt mal ganz platt gesagt, was würde es für dich als Athlet jetzt zum Beispiel bedeuten, wenn jetzt morgen Flurwachse verboten wären? Theoretisch.
Nicht viel, also für mich wahrscheinlich nur ein bisschen mehr wie für einen Alex, aber im Endeffekt betrifft mich das ja dann nur indirekt. Wenn alle, dann sind einfach bestimmte Wachse, die eben speziell bei nassen Konditionen ziemlich Vorteil bringen, die sind halt dann verboten, dann kann es halt sein, dass er, wenn jetzt nasser Neuschnee ist oder wenn es regnet bei einem Weltcup, dass man dann halt 2 Minuten länger auf dem Ski ist oder 3 im Rennen, aber sonst wird das jetzt nicht so viel für mich speziell bedeuten. Für unsere Techniker wäre das dann ziemlich scheiße, weil die müssten dann ganz schön umdenken, aber ich glaube, sie hätten da jetzt schon mittlerweile Möglichkeiten, aber sicher nichts, was eben gleichwertig ist.
Bei uns ist genau das Gleiche. Das betrifft eher mehr oder weniger die Techniker. Und in der Speed, im Speed-Bereich, da ist vielleicht ein bisschen ein Problem, weil die komplett neue Materialien herstellen müssen, die Firmen. Und jeder hat eben das neue Material zu fahren und die alten kann man dann eben wegschmeißen, weil man die einfach nicht mehr hernehmen darf. Und bei gewissen Schneesituationen nehmen sie auch 5 Jahre altes Modell, aber die wissen halt von vornherein, der Ski passt perfekt auf den Verhältnissen und somit ist es dann schon ein bisschen Umstellung für die Speed-Jungs.
Kommen wir vielleicht mal, nachdem wir gerade schon über den Riesenslalom gesprochen haben, weil auch ein Thema war für dich andere Disziplinen und eine sehr offensichtlich, nämlich die ganzen Parallelgeschichten, ging gleich gut los für dich der Winter mit dem Podium in Lech und WM haben wir auch schon kurz angeschnitten und ich würde aber gerne, weil immer noch, es wird immer noch so viel gestritten darüber, gerade auch bei der WM war eine riesige Diskussion zum Beispiel, also auch harte Aussagen. Federica Brignone hat zum Beispiel gesagt, dass nach dem WM-Rennen, das war das unfairste Rennen meiner Karriere. Und es wird viel über den Sinn oder Unsinn dieser Veranstaltungen gesprochen. Ich würde mir jetzt mal denken, du magst sie an sich sehr gerne. Es läuft ja im Großen und Ganzen da recht gut auch. Was mich aber interessiert, ist das Thema die Trainingsmethode, weil es ein ganz interessantes Interview mit Wolfgang Mayer gab, der meinte, ja, man ist im DSV recht früh auf den Zug mit aufgesprungen und dass man auch im nationalen Bereich der Wettbewerbe hat und es auch schon ab der U14 trainiert, weil es gut ist, auch Rennformen einfach zu trainieren, in denen es einfach im Endeffekt darum geht, also es ist nicht um das letzte halbe Grad Hüftknick, sondern im Endeffekt es geht darum, einen Gegner zu schlagen. Und man sich im Training sonst oft zu sehr auf technische Details einschießt. Hast du auch den Eindruck?
Ja, natürlich. Jedes Mal, wenn wir trainieren, fahren wir für uns selber. Wir sind für uns selber fokussiert und jeder andere Störfaktor versucht man eigentlich zu vermeiden, irgendwie. Gerade mit den Parallelgeschichten, das bringt, glaube ich, schon einen ein bisschen vorwärts, weil das andere Faktoren sind, was man einfach nie wirklich planen kann. Sonst ist man immer auf sich komplett fokussiert und auf einmal sieht man jemanden neben einem fahren und wird gezwungen, dann schneller zum Fahren wie derjenige. Zum einen ist es eine gute Trainingsmethode, dass man nicht nur immer auf die Technik schaut, sondern dann auch schaut, dass man die schnellstmögliche Linie dann fährt. Aber so richtig parallel trainieren wir dann sowieso nicht, sondern schon immer mit einem Kurs. Erstens wegen der Verletzungsgefahr und zweitens sind wir nicht so viele Leute und durch Mordsaufwand dann 2 Gates einzubauen und 2 Kurse da zum Stecken. Und ja, ich finde es gut, dass die Kleinen auf jeden Fall mit einbauen. Aber wir haben das jetzt nie so wirklich trainiert. Hat vielleicht zwei, drei Mal davor enge Radien gesteckt und mit dem Startgeld ein bisschen was probiert. Aber sonst haben wir nie eins gegen eins zusammen trainiert.
Da gab es diesen Winter ein sehr lustiges Video vom Sebi, wie er an diesem Startgate, sagen wir mal, gescheitert ist.
Ich habe die Ehre gehabt, dass ich das filmen darf.
Ah, okay.
Geil.
Das sah sehr lustig aus. Da ist sehr viel Witziges auch auf Social Media passiert. Ich weiß nicht, ob man das noch irgendwo findet.
Ja.
Aber weil wir jetzt gerade beim Thema Training waren, dann schauen wir doch mal auf diesen Parallelwinter, in dem für dich viel Gutes, vielleicht wie auch weniger Schönes passiert ist. Wie schaust du so zurück auf den Winter, speziell jetzt in dieser sehr nischigen, sehr umstrittenen Disziplin?
Ja, für mich persönlich ist es so ein bisschen ein Spaß-Event. Es ist zwar ein Weltcup-Rennen und darum nehme ich das auch sehr ernst. Viele nehmen das sehr ernst. Eigentlich alle, wenn sie da an den Start gehen, weil wir können ja sowieso nichts ändern an der Regelung momentan. Und ja, mir macht es einfach unheimlich Spaß, weil die Läufe erstens nicht so lang sind und die Torabstände sind sehr kurz und man muss ja mit einem Riesenslalom fahren. Das heißt, dass man sich ziemlich schnell bewegen muss und ja, das kommt mir alles ein bisschen entgegen. Und dass man Mann gegen Mann fährt, finde ich einfach eine witzig coole Sache. Und ich gehe da eher mehr oder weniger ein bisschen lockerer an den Start. Und da gilt es eben so möglich auf sich zu konzentrieren und auf sich zu fokussieren. Und das ist mir bis jetzt echt super gelungen. Drum kommt es mir entweder ein bisschen entgegen oder macht mir halt auch einfach Spaß. Und man hat ja auch gesagt, dass es ein bisschen mehr mit einbaut wird, dass man die Kombi vielleicht abschafft und mehr Parallelevents mit einbaut. Aber da gab es jetzt wirklich sehr, sehr viel Kritik nach der WM. Und ja, das ist einfach verständlich, weil sowas Unfaires im Nachhinein ist echt, das hat man einfach nicht in der Hand als Athlet. Und ich persönlich habe das auch während dem Rennen überhaupt nicht mitgekriegt, dass jetzt ein Lauf da schneller ist oder nicht. Ich habe einfach nur auf mich konzentriert und geschaut, dass ich von Lauf zu Lauf meine Leistung bringe, aber ich habe gar nicht gewusst, dass ein Lauf wirklich gute halbe Sekunde einfach langsam ist und sowas darf überhaupt nicht sein.
Ja, das wollte ich dich jetzt auch eh noch fragen, weil Felix Neureuther, also gerade Felix Neureuther, hat sich ja eigentlich während dem Team-Event unfassbar drüber aufgeregt, was das eigentlich für eine Ungleichheit ist und für eine Wettbewerbsverzerrung, dass der rote Kurs ja doch so viel schneller ist. Und er war ja auch irgendwie kurz davor, einen Renndirektor Markus Waldner noch anzurufen und hat auch gesagt, es ist einfach keine gute Werbung für den Skisport, eine Katastrophe, und er will so ein Format nicht bei der WM sehen. Das ist jetzt natürlich auch irgendwie so ein bisschen kontrovers, weil du gerade im Parallelevent super gut bist. Aber kannst du das jetzt schon auch irgendwie so gewissermaßen nachvollziehen? Würdest du jetzt auch sagen, okay, wenn das jetzt abgeschafft wird, dann ist es jetzt nicht so eine Tragik? Oder wie siehst du das Ganze?
Ja, letztendlich früher gab es die Spaß-Events auch in den Städten. Und das war alles mit dem Slalom-Ski. Das waren ja die Parallel-Slaloms. Und die waren ja mega cool, die habe ich auch richtig gefeiert und fand es aber sehr gut, dass man das mit einbaut hat, dass man auch unseren Skisport in die Städte reinbringt. Und ja, sowas hat echt Zuschauer angelockt und das war schon Werbung für unseren Sport. Aber das ist halt auch ein bisschen in die falsche Richtung entwickelt, weil mit dem Crossblocken das auf einmal auch unfair wurde zwischen den großen und den kleinen Athleten. Da gab es auch einen Riesenstreitfall. Und man wollte es halt einfach nicht abschaffen, man wollte es beibehalten und dann hat man gesagt, ja gut, dann kann man das auch mit dem Riesenslalom-Ski machen. Das tendenziell ist ja genau das Gleiche. Und ja, am Anfang war das Thema dann wieder mit Verletzungsrisiko, dass es mit dem Riesenski vielleicht ein bisschen schwieriger sein wird. Aber am Event selber hat sich da dann auch nichts geändert, auch das Format. Und ich weiß, dass der Felix früher das auch gefeiert hat und der war auch mega stark drum. Verstehe teilweise die Aussage dann auch nicht, da ist man öffentlich halt dann so gegen ja das Event dann schießen muss, aber allein bei der WM war es einfach unfair und die Fairness, die steht auch an erster Stelle mit Verletzungsrisiko und ich denke, dass man das schon im Griff kriegen könnte, weil gerade Lech hat ja komplett neue Anlagen gebaut, nur für das Event Und auch Davos hat Pisten begradigt und das dann versucht, bestmöglich dann das zu machen. Und darum finde ich, das geht alles in die richtige Richtung. Und man muss halt dann irgendwie schauen, wie man das dann am besten löst für die Zukunft, dass es dann für jeden fair ist und dass es dann auch passt.
Weil generell irgendwie kommt es einem eh so vor, als das Event an sich, also am Anfang hat man es irgendwie, also so ist mir gegangen, gar nicht so ernst genommen, so als Zuschauer, aber irgendwie angeschaut hat man sich's immer und es war einfach ein cooles Event, war immer, also so, es war einfach Action, jeder Lauf und ja klar, dann wenn es halt einfach unfair wird, macht es keinen Sinn, aber im Endeffekt muss man halt einfach möglichst fair, wenn sie jetzt extra schon begradigen, dann wird es schon halbwegs fair sein und wenn der eine Kurs dann, wird man wahrscheinlich nie ändern können, dass der eine Kurs vielleicht minimal besser ist oder schlechter, aber wenn es zum Schneien anfängt, dann ist es auch minimal schlechter oder Sichtverhältnisse, das ist ja, man wird es nie perfekt fair haben, aber natürlich, wenn es dann so offensichtlich unfair ist, dann macht es gar keinen Sinn mehr.
Ja, für mich persönlich hat es ja auch nicht den gleichen Steinwert wie der normale Riesenslalom oder wie die Klassiker, Abfahrt und sowas, aber da ist dann genauso, das ist aber ja, Freiluftsportart und dann kann man mit der Sicht wieder Probleme haben, mit dem Schneefall, wie es der Finzi gesagt hat, während dem Rennverlauf, ja, in der Abfahrt sagt man dann auch nicht, ja, wenn es dann 2 Stunden später die Nummer 34 fährt, hat bessere Sicht gehabt und hat ja die vielleicht gewonnen, dann ist es auch eine gewisse Fairness, was dann eine Rolle spielt und bei dem ja, Parallel-Event jetzt halt mit dem neuen Regelung, dass man kein K.O.-System mehr macht, sondern einfach Run, Rerun, dann ist es für jeden dann wieder gleich, sofern eben die Piste und die Hangneigung passt.
Das war ja auch ein Problem bei der WM eben. Der eine Kurs war deutlich langsamer und das Kompensationssystem hat dann auch nicht so wirklich funktioniert. Weil das wäre nämlich natürlich die logische Folgefrage, was kann man machen, um das fairer zu machen? Hangbegradigen ist ja erstmal das, was irgendwie nahelegt, einfach gleiche Bedingungen schaffen. Das ist nochmal eine andere Geschichte, was man da in Lech gemacht hat. Da gab es auch viel Kontroverse außenrum, weil man quasi illegal diesen Hang umgegraben hat. Da können wir vielleicht einen Link hier anfügen für diejenigen, die das interessiert. Aber was glaubst du, wie entwickelt sich das weiter? Also wird das noch mehr kommen und hat das vielleicht doch auch, wenn man bestimmte Kinderkrankheiten in Anführungszeichen behebt, das Potenzial, irgendwann so ernst genommen zu werden wie andere Disziplinen? Oder glaubst du, das bleibt bei so einer in Anführungszeichen Modeerscheinung?
Ja, ich kann das bloß meine Meinung sagen. Was ich mitbekommen habe, dass auf jeden Fall die Zuschauer, die Einschaltquoten auch höher sind als beim normalen Riesenslalom. Und dass es schon gut ankommt, aber letztendlich sind mir Athleten halt diejenigen, die das leisten müssen, die dann wirklich auch am Start sein müssen. Und man will es so fair wie möglich für alle machen, einmal Speed-Disziplin, einmal Technik-Disziplin. Heuer war der erste Plan, dass 4 Parallelrennen mit dazu kommen, dafür aber weniger Riesenslalom, dass dann für den Gesamtweltcup dann wieder Fairness zwischen Speed und Technik gibt. Aber da ja, hat man das jetzt auf jeden Fall wieder umgeändert, dass man da irgendwie eine Lösung findet, dass trotzdem die Top-Athleten an dem Spaß-Event dann mit dabei sind und das gleiche Geld gibt, aber irgendwie mit dem Gesamtweltcup vielleicht ein bisschen außen vor lässt. Dann glaube ich, dass es schon eine Zukunft hätte. Und deshalb haben wir auch einen neuen FIS-Präsidenten, den ehemaligen Head, CEO, Chef. Und ich weiß nicht, wie der dazu steht, zu den Parallelrennen. Ich weiß auf jeden Fall, dass er mit der Kombi die wieder einführen will oder weiterhin ja, bestehen lassen will. Darum bin ich sehr gespannt, was dann in Zukunft kommen wird.
Jetzt zum Thema neuer FIS-Präsident, da können wir euch zwar eigentlich direkt mal streiten lassen, weil eine seiner ersten Aussagen war, er will erstmal alle anderen Sportarten auf das Niveau des alpinen Skisports anheben. Der Finzi hat das natürlich direkt etwas anders gesehen.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe es natürlich schon anders gesehen, weil ich nicht denke, dass alle anderen Sportarten so weit weg davon sind. Also ich glaube, die nordische Kombination und Ski-Alpin zum Vergleichen ist ein bisschen eine andere Kategorie von der gesamten Größe her. Da ist natürlich das Niveau nicht ganz so von den Medien und allem drumherum. Aber dann, wenn man halt dann die Sportarten wie Skisprung sieht, wo halt einfach ein riesen mediale Aufmerksamkeit haben, ich glaube, da ist halt vom Niveau her schon auf jeden Fall mindestens gleichwertig mit dem Skialpin. Also von Einschaltquoten her, glaube ich, auf jeden Fall mindestens doppelt so viel.
Aber das ist vielleicht noch ganz gut, um das zu verbinden mit dem, was für eine Zukunft hat vielleicht so ein vermeintliches Spaß-Event wie die Parallelveranstaltungen. Und weil ihr beide jetzt auch schon öfter von Einschaltquoten gesprochen habt, glaubt ihr zwei, dass das was ist, was euch noch mehr beschäftigen muss? Wir haben da im Winter schon mal drüber gesprochen, im Langlauf, wo zum Beispiel Peter Schlickenrieder, der deutsche Bundestrainer, meint, hey, man müsste die Rennwochenenden komplett umstrukturieren, um das attraktiver zu machen fürs TV-Publikum und fürs Publikum vor Ort. Ist das was, wo ihr Angst vorhabt, dass sich euer Sport verändert und Sachen, die man eigentlich gerne macht, verschwinden zugunsten von Formaten und Wettkampfformen, die sich halt einfach besser verkaufen lassen?
Ich glaube, das ist unterschiedlich. Also bei uns speziell, ich habe da jetzt nicht direkt Angst davor, aber klar, bei uns es richtet sich einfach nach den TV-Einschaltquoten. Aber deswegen haben wir eh schon quasi das Format, den einen Sprung und 10 Kilometer hat sich so herausgestellt, dass es im Fernsehen halt am besten ankommt von der Dauer her. Und einfach, es hat sich jetzt, bei uns, für uns ist eigentlich das Event, deswegen machen wir das ja fast ausschließlich nur noch, weil es einfach am besten zusammenpasst. Aber generell habe ich da jetzt nicht richtig Angst davor. Ich glaube, im Ski-Alpin schaut es ja schon anders aus, wenn ich schon dran denke an Kitzbühel oder so oder an andere Rennen, wo dann im Abfahrtslauf nach der Startnummer 30 oder 31 abgebrochen wird. Das ist dann für mich immer unverständlich als einer, der, keine Ahnung, vielleicht bei uns, wenn man mit Startnummer 1 springt, hat man die gleichen Chancen wie als Letzter.
Ja, ich glaube, im Ski-Alpin sind es vielleicht auch eher andere Themen, die man da irgendwie anpacken müsste. Gerade was Finzi eben schon gesagt hat, aber vielleicht auch irgendwie das Thema Weltcup-Kalender, wo der Sebi bei uns auch schon war und meinte, der Januar wird super stressig, weil alles halt so nah beisammen ist. Alex, wie siehst du das Ganze?
Ja, mit der Planung, da kann man natürlich schon einige Sachen befürworten und einige Sachen, wo man vielleicht ein bisschen anders machen wird. Letztendlich sind wir diejenigen, die das halt ausüben müssen. Wir bereiten uns ständig vor und wir wissen ja, oder gerade die Slalomfahrer wissen, im Januar muss meine Höchstform da sein und wir sind Skifahrer, wir bereiten uns darauf vor und wir müssen uns natürlich dann auch dementsprechend darauf einstellen. Und Skifahren bleibt immer nur Skifahren, auch wenn jetzt andere Events vielleicht dazukommen würden, solange die Grundstruktur, die Mutterdisziplinen jetzt halt nicht unbedingt drunter leiden, bin ich persönlich für alles zu haben, weil das wird ja dann ein bisschen attraktiver vielleicht. Man wechselt mit der Zeit und Skifahren bleibt das Gleiche, solange wir jetzt nicht auf Roller oder nicht auf Gas fahren müssten. Aber ja, wir hätten ja in dem Fall den ganzen Sommer, um uns auf die neuen Sachen vorzubereiten und vielleicht kommt da ein bisschen frischer Wind mit rein. Gerade mit den Parallel-Events, aber solange es halt nicht wirklich überhand nimmt, habe ich jetzt wirklich keine Angst davor.
Ja, das ist doch schön. Und du hast gerade schon das Slalomfahren angesprochen und wir waren ja eh dabei, andere Disziplinen als der Riesen. Und das war für dich auch diesen Winter ein Thema. Du bist wieder mehr Slalomrennen auch gefahren. Was hast du da so vor?
Ja, eigentlich war ich früher eher mehr Slalomfahrer, da war ich besser.
Du bist auch deutscher Bereich. Meister, müssen wir vielleicht mal sagen dazu.
Ja, der Schnee ist auch schon geschmolzen, aber ja, genau. danach kamen einfach Verletzungen dazu und die Konstanz war einfach dann im Slalom nicht mehr ganz so da wie beim Riesenslalom, wo ich mir dann wirklich gleich mal, ja, wo ich den Durchbruch gerade im Weltcup geschaffen habe und dann hat man einfach ein bisschen mehr Fokus dann nur auf den Riesenslalom gelegt und Die Trainer früher haben halt immer gesagt, ja, wir immer zuerst in einer Disziplin festigen und dann kann man die zweite Disziplin aufbauen, als wenn man immer beides zusammennimmt und dann kommt nichts halbes, nichts ganz raus. Und das habe ich auch verstanden und das war dann auch wirklich top. Und ich habe aber das Slalomfahren nie wirklich vernachlässigt. Ich habe es im Training dann meistens dazu gefahren. Und ja, nachdem ich mich dann auch festgesetzt habe, wollte ich mich auch ein bisschen mehr im Slalom mit einbringen. Und dann kamen da ein bisschen gesundheitliche Probleme dazu, wo ich jetzt über 2 Jahre zum Kämpfen gehabt habe und ich dann mit meinen Trainern ausgemacht habe, dass wir jetzt wirklich nur das Nötigste fahren und versuchen, da dann das Bestmögliche rauszuholen. Und seit letztem Jahr geht es mir echt wieder ganz gut seit dem Sommer. Und die Slalomform habe ich immer noch nicht wirklich verloren. Das Einzige steht halt mit Startnummer, was dann ein Riesenthema ist. Und darum habe ich auch ein paar Einsätze gekriegt. Und man hat die letzten Jahre gesehen, dass man auch mit einer letzten Startnummer sich nur qualifizieren könnte, sobald Pistenverhältnisse passt. Und ja, darum habe ich die Möglichkeit letztes Jahr wieder bekommen von den Trainern. Und ja, jetzt, das waren jetzt auch meine ersten Weltcuprennen, relativ spät für mein Alter, aber wenn ihr seht, dass ihr im Training mit dazu fahren könnt und konkurrenzfähig bin, dann möchte ich es auch nicht ganz außer Acht lassen.
Also ist es schon dein Ziel, dass du dir da konstant wieder eine zweite Disziplin aufbaust?
Ja, nur mit Riesenslalom, da wäre ich wahnsinnig.
Und für dich, ich weiß nicht, ob wir jetzt wieder in das zu komplexe Thema FIS-Punkte einsteigen müssen und so weiter. Aber weil wir, kommen wir noch einmal auf den Sebi, der, ihr seid ja relativ gleich alt, ziemlich. Und er meinte, für ihn ist es wahrscheinlich in seiner Karriere schon zu spät quasi, dass er sich noch eine zweite Disziplin aufbaut. Und das ist bei dir also für dich nicht der Fall.
Ja, eben. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass ich relativ alt bin, die zweite Disziplin aufzubauen. Man muss es immer ein bisschen realistisch sehen und ich sehe es auch realistisch. Das Niveau wird immer noch höher und es drängen immer noch jüngere vorne mit neue Talente, die dann sofort in den Weltcup reinschießen und letztendlich, ich habe jetzt für den nächsten kommenden Winter 7 oder 8 Weltcup-Riesenslalomrennen und es sind 11 Slalomrennen und ja, wenn ich im Training dann eben sehe, dass ich konkurrenzfähig bin und ich eine Chance kriegen würde und alles zusammenpasst und ich keinen den Startplatz wegnehme, würde ich auch sehr gerne einfach Slalom mit dazufahren, einfach im Rennmodus drin zu bleiben und wenn alles passt dann und es geht wirklich mal was auf, dann habe ich es wenigstens probiert, aber von vornherein zum sagen, nee, ich fahre gar kein Slalomrennen mehr, würde ich jetzt auch nicht mehr, weil dann kann ich es komplett sein lassen. Bloß fürs Trainieren, damit ich dann im Riesenslalom besser wäre. Das ist dann auch nicht mein Anspruch, sondern ich möchte das Bestmögliche aus dem Tag rausholen und wenn die anderen Slalom fahren und ich dazu stoße, möchte ich auch irgendwelche Ziele haben, wo ich dann verfolgen kann. Ob ich es erreiche oder nicht, ja, sieht man dann am Ende vom Winter, aber solange es auch Spaß macht und ich sehe, dass ich dabei sein könnte, möchte ich es auch versuchen.
Also aus einer sicheren Position raus einfach mal vorfühlen, was geht quasi. Ich hätte noch ein Thema, weil ich glaube, Finzi, du musst bald weg, wir haben auch gar nicht mehr so lange. Aber weil du gerade angesprochen hast, von Trainerseite aus hat man dir auch gesagt, und das war vielleicht so ein bisschen die deutsche Mentalität, okay, bau erstmal eine Disziplin auf, festige ich da und dann kann man immer noch schauen. Passiert da jetzt aktuell was, gerade weil ja andere Nationen aufzeigen, dass es nicht so sein muss? Also das Beispiel des Winters ist ja vielleicht zum Thema die Jungen, die vorne reindrängen. Marco Odermatt, der hat sich mit Sicherheit nicht seine Jugend über nur auf eine Disziplin fokussiert, wie man sieht.
Nee, auf keinen Fall. Aber das sind auch große Talente, die man nicht immer vorfindet. Und es ist echt mega stark, was der macht. Der ist jetzt schon auf so einem übermäßigen Weltklasse-Niveau. Und das haben wir Deutsche irgendwie jetzt noch nicht wirklich. Wir haben nicht so die Breite, nicht den Nachwuchs, wo man sagen kann, wir sind super breit aufgestellt und wir können alles fahren. Gerade im Europacup sind zwei Riesenslalomfahrer, ein 97er und ein 2001er. Und danach ist halt einfach schwierig. Und die fahren echt richtig lässig Ski und die werden jetzt schon auf eine Disziplin mehr oder weniger drängt, damit dann wieder Nachwuchs kommt. Und das ist vielleicht unser Problem, dass wir einfach nicht so viele Leute haben, nicht so viele Athleten, wo man dann wirklich breit pushen können, sondern wo sehr früh schon in eine Richtung gedrängt werden.
Damit man quasi überhaupt die Disziplinen besetzen kann.
Ja, genau.
Machst du dir Sorgen um den Nachwuchs?
Ja, was heißt Sorgen? Ich kann halt den aktuellen Stand sagen. Momentan sind bloß Stefan und ich in den Top 30 im Riesenslalom. Vor 4 Jahren waren wir nur zu fünft mit dem Felix, mit dem Fritz und ja, wir haben halt 7 Startplätze damals gehabt, deshalb haben wir nur noch 3 und wir warten halt wirklich drauf, dass einer sich wieder für den zweiten Durchgang qualifiziert und je mehr wir da Nachkommen oder ja, Nachkommen haben, das pusht uns natürlich dann auch und fordern, sage ich jetzt mal, dass wir auch nochmal weiterhin welche mit aufziehen können und die uns dann auch ein bisschen in den Arsch treten, sage ich jetzt mal.
Das wäre jetzt eh so meine Frage gewesen. Im Endeffekt, wenn man so die Herrenmannschaft anschaut, letztes Jahr, oder speziell im Technikbereich, wenn man da so in vorspült, keine Ahnung, in 5 bis 10 Jahren, wenn man da jetzt schaut, wie viele da jetzt nachkommen, das könnte sein, dass nicht mehr viele übrig bleiben.
Nee. Und gerade mit dem Corona, mit unser Nachwuchs ist ja echt ein bisschen verloren gegangen und was heißt verloren gegangen, aber einfach die jetzigen 14-Jährigen, 10, 14-Jährigen, die nicht Skifahren konnten und ja, das wird alles nur extremer. Der ganze Sport. Bisschen Sorgen habe ich, ja.
Aber gibt es jetzt irgendwie so einen speziellen Punkt, wo du sagen würdest, das könnte man jetzt gezielt ändern, dass sich das vielleicht wieder bessert?
Was ich jetzt schon richtig stark finde, dass einfach die ehemaligen Skifahrer Vicky und Felix sich sehr für den Nachwuchs einsetzen, allgemein für den Kindersport, dass man da halt wirklich öffentlich dann ja, Zeichen setzt. Und wir versuchen auch als Vorbilder ein bisschen ja, ein Hallo wach oder ein Aufweckruf zum Starten, aber letztendlich sind es dann auch die Arbeiten von den Trainern und dafür sind die auch da, dass sie dann den Nachwuchs fördern. Es gibt, glaube ich, neue Strukturen im DSV, neue Fördergelder, wo sie dann wirklich aktiv auch in Nachwuchs, ja, Nachwuchsförderung dann das Geld reinstecken und das finde ich schon sehr, sehr wichtig, dass man da dann ja, neue Kinder, neue Athleten findet und halt das Ganze dann in Zukunft dann auch stemmen werden.
Aber das ist vielleicht auch ein springender Punkt, oder? Weil wir dachten eh schon mal, dass wir da mal eine Spezialfolge zu machen, hey, was kostet eigentlich so ein Wintersportkind, vielleicht gerade im Ski-Alpin-Bereich, dass man sich über neue Fördermethoden und Gelder vor allem Gedanken machen muss, weil es ja schon auch den Kanon gibt. Es gibt einfach leider nicht so viele Familien, die sich das leisten können, ein oder gar mehrere Kids, wie jetzt in deiner Familie zum Beispiel, halt dann den ganzen Winter quer durch Europa zu schicken.
Ja, das ist das Thema, dass es halt sehr viel Geld kostet, die ganzen Liftkosten, Materialkosten. Ja, da kommt man wirklich auf Summen, wo man sich eigentlich als Kind nicht wirklich vorstellt, wo eigentlich alles die Eltern stemmen müssen. Und das ist sehr wichtig, dass dann sehr früh schon ein bisschen Unterstützung vom Verband hergeben wird, aber ja, ich weiß auf jeden Fall, ab einem Alter von 16 Jahren, dass man da dann vielleicht wirklich, wenn man dann schon sehr gut ist, dass man da dann ein bisschen Unterstützung kriegt, dass man da vom Verband dann ja, Möglichkeiten kriegt, dass man dann weiter seinen Sport ausüben kann, aber bei uns persönlich war es dann auch wirklich so, dass wir dann überlegt haben, ja, macht das Ganze überhaupt so Sinn, weil es einfach so teuer ist und wir mussten halt immer wieder zu unseren Eltern rennen und fragen, ob die uns ja uns das Geld geben könnten, dass wir auf Lehrgang fahren können und ja, das ist das Riesenthema. Alles Geldkostenfrage, ja.
Du sagst, das Riesenthema. Vielleicht können wir da ja mal separat auch mal dezidiert drüber sprechen. Und jetzt, wo wir so viel über Winter und Skifahren gesprochen haben, zum Schluss, worauf freust du dich denn jetzt noch in dem Sommer?
Ja, Sommer ist eigentlich gar nicht mehr allzu lang, weil in 4 Wochen startet das erste Trainingscamp wieder und dann sind wir wieder über einen Monat Übersee in Argentinien uns vorzubereiten und ja, danach ist dann schon September und im Oktober geht's für uns Riesenslalomfahren schon wieder los. Also von dem her, nach den heißen, schwitzigen Sommertagen freue ich mich dann auch wieder auf dem Schnee zu sein. Und ja, komm mir was wolle.
Auf Argentinien freue ich dich auch.
Ja, auf Argentinien an sich nicht hundertprozentig, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir da sehr gute Trainingsmöglichkeiten vorfinden. Und da hat man wirklich unsere Ruhe, dass wir dann einiges an Tests durchführen können und so bestmöglich dann für den neuen Winter uns vorbereiten können.
Warum nicht so hundertprozentig?
Ja, die äußeren Bedingungen sind ein bisschen schwierig in Argentinien. Wir sind ganz unten im Feuerland, landschaftlich sehr, sehr schön, aber ja, allgemein die Infrastruktur, die ja, Wohneinrichtungen sind nicht ganz so wie bei uns, ein bisschen gewöhnungsbedürftig und mit dem Essen haben wir dann ab und zu mal ein bisschen Probleme, aber ja, man hat nicht überall Luxus und das wissen wir, da steht eben unser Training im Vordergrund und die anderen Rahmenbedingungen muss man sich so schaffen, dass man dann auch gut durchkommt.
Ich meine, andere fahren im Sommer auf Festivals, um mal ein bisschen weniger luxuriös zu leben.
Genau so ist.
Andere halt nach Argentinien zum Skifahren.
Ja. So an sich ist es echt cool. Coole Landschaft, aber in Neuseeland gibt es die zweite Möglichkeit, ist halt landschaftlich einfach schöner. Oder was heißt landschaftlich? Es ist allgemein wohlfühlender.
Aber Neuseeland dürft ihr wahrscheinlich gar nicht einreisen ohne 2 Wochen Quarantäne, oder?
Ja, genau. Aber das Thema hat sich schon vor 4 Jahren dann gelegt, weil es immer nur teurer wird und nur ja, aufwendiger für uns Deutsche. Da haben sich dann die Amerikaner ein bisschen mehr einkauft, dass wir dann weniger Möglichkeiten, Trainingsmöglichkeiten haben. Und das macht dann in Argentinien viel mehr Sinn. Darum konzentrieren wir uns in Zukunft auf Argentinien.
Ja, dann würde ich sagen, ganz viel Vergnügen da. Danke, dass du uns mal besucht hast im Sommer. Und vielleicht kommen wir ja, wenn es dann wieder sich auch mehr in Richtung, zumindest halbwegs nach Winter anfühlt. Ich meine, wenn eure Saison losgeht, fühlt es sich immer noch nicht nach Winter an. Aber vielleicht ja wieder mal sprechen.
Ja, sehr gern. Danke.
Und sonst, Coco, haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendwelche Ankündigungen noch zu machen?
Nee, gar nicht eigentlich. Gar nicht.
Wir können nur schon mal verraten, dass auch die nächste Folge She Happens ein Spektakel wird. So viel sei schon mal gesagt.
Ja.
Ich finde, sie freut sich schon sehr.
Auf jeden Fall.
Ansonsten, wenn ihr uns was mitzuteilen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an wintersport@m945.de oder ihr schaut bei der Coco, die kümmert sich drum auf Instagram vorbei, @she.happens.pod. Und dann würde ich sagen, merci und bis bald.
Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.